Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nun, wir haben heute ein interessantes Thema. Wir wollen sprechen über Habemus Papam. Wir haben einen Papst. Denn wir wissen, ein neuer Papst wurde gewählt. Und das soll heute unser Thema sein. Dazu mit mir im Studio, das ist der Evangelist und Historiker Christopher Kramp.
Hallo.
Vielen Dank, dass du da bist.
Sehr gerne.
Ist ja mittlerweile eine Besonderheit, dass irgendwie meine Historiker alle aus der Nähe von Österreich kommen oder aus Österreich. Also sowohl der Kurt Pieslinger als auch du, Christopher. Das freut mich, dass du zu uns gekommen bist, denn das Thema ist brandaktuell. Mhm. Also Leo der 14. ist neuer Papst. Und irgendwie gibt es ganz viele Diskussionen darüber und jeder hat irgendwie scheinbar was dazu zu sagen. Ich dachte, da wollen wir nicht zurückbleiben und sagen auch was dazu. Warum interessiert uns eigentlich, was im Vatikan passiert?
Weil wir Jesus lieben. Ich glaube, jeder, der Jesus wirklich von Herzen liebt, der wird sich auch für die Offenbarung interessieren. Die Offenbarung ist das Buch, das beginnt mit den Worten Offenbarung Jesu Christi. Und ich glaube, wenn man Jesus wirklich von Herzen gern hat, dann interessiert man sich auch für das, was Jesus in der Endzeitprophetie uns zu sagen hat. Es geht ja in der Offenbarung jetzt nicht so sehr darum, dass einfach ein Kompendium der Weltgeschichte geboten wird, wo alle Reiche vorkommen und alle weltgeschichtlichen Daten verankert sind, weit davon entfernt. Viele Leute fragen sich ja, wo ist China, wo ist die Sowjetunion gewesen oder so. Jesus zeigt uns in der Offenbarung für die Endzeit die Mächte, die den Anspruch erheben, das Evangelium zu predigen, das Evangelium zu verkörpern. Und er zeigt uns, dass diese Mächte, wir werden ja heute über zwei sprechen, oder die zwei, die in Offenbarung 13 erwähnt werden, dass sie ein falsches Evangelium predigen. Das heißt, wer Jesus liebt und wer das Evangelium gern hat, der wird sich auch mit der Offenbarung beschäftigen und aus diesem Grund auch verstehen wollen, was dort im Vatikan vor sich geht.
Mhm. Hast du schon was gesagt? Also im Vatikan, also wir sehen ja sozusagen, dass die Bibel davon spricht, von dieser Macht, die da aufkommt. Sowohl in Daniel 7 sehen wir so ein kleines Horn, das da aufkommt.
Und Daniel 8. Und
Daniel 11. Daniel 11 auch, ja, Offenbarung 13. Ja. Es gibt so ein paar Stellen, die uns doch sehr deutlich machen, dass der Vatikan schon im Fokus der Bibel irgendwie ist. Mhm. Also die Bibel teilt uns schon mit, was da passiert, auch was wir da erwarten. Dieses Papsttum an sich, was ist das eigentlich? Also warum ist das da? Die Bibel erwähnt natürlich nicht das Papsttum.
Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Das Papsttum ist wahrscheinlich eine der interessantesten Institutionen, die es überhaupt gibt. Das ist ja ein Relikt aus der Antike. Papsttum ist letztendlich, das beginnt so im 4. Jahrhundert sich herauszukristallisieren und dann im 6. Jahrhundert so, so die Form dann auch, die Herrschaft über die Kirche dann auch in Anspruch zu nehmen. Und das hat durch alle Jahrhunderte hindurch standgehalten. Ja, allen großen Entwicklungen der Weltgeschichte. Und da sind heute auch viele säkulare Geschichtswissenschaftler erstaunt, dass sich das so lange gehalten hat. Hat sich natürlich an vielen Punkten auch sehr verändert und angepasst, so äußerlich. Letztendlich kann man es darauf runterbrechen, das Papsttum ist der Versuch, wenn ich es mal so nennen darf, der römischen Kirche einen Führungsanspruch, den man im 4. Jahrhundert zu verlieren meinte, weil im 4. Jahrhundert plötzlich nicht mehr Rom die Hauptstadt war, diesen jetzt theologisch zu begründen und damit eine bestimmte Fassung des Evangeliums, wie es sich in Rom dann so rauskristallisiert hat über die Jahrhunderte, den verbindlich vorzuschreiben für alle Menschen als die allein wahre, also die alleinige Wahrheit, die allein wahre Kirche. Mhm. Und das ist natürlich eine Verbindung von Kirche und Staat, die sich da entwickelt hat im Laufe der Zeit und die heute natürlich eine ganz große globale Bedeutung hat.
Also schon sehr, sehr alt. Also auslaufende Antike, Beginn des Frühmittelalters eigentlich. Da wurde diese Kirche, kam auf, wurde mächtig. Mhm. Jetzt sagt die Kirche ja selber, dass sie sich zurückführen lassen, sozusagen bis auf den Apostel Simon Petrus. Mhm. Wenn wir die großen Papstlisten ansehen, mittlerweile haben wir den 267. Papst jetzt neu im Amt. Wird der erste aufgeführt als Simon Petrus. Gibt es dafür gute Belege? Ich meine, du bist ja Historiker. Ich bin froh, dass ich dich hier habe.
Also ich kann ja sagen, ich saß in Tübingen in der katholischen Fakultät in der Vorlesung über katholisches Verfassungsrecht. Das hatte mich einfach interessiert. Das war gar nicht Teil meines Studienganges. Und der Professor, der Kirchenrechtler, ganz, ganz hervorragender Professor, hat uns gezeigt, was auch mittlerweile Konsens in der akademischen katholischen Welt ist, dass das Papsttum natürlich eine Entwicklung des 4. Jahrhunderts ist und nicht des 1. Jahrhunderts. Also kein ernstzunehmender Wissenschaftler geht heute davon aus, dass es im 1., 2. und 3. Jahrhundert Päpste gegeben hat. Es gab natürlich Gemeindeleiter, Bischöfe, wie man damals gesagt, kommt vom griechischen Episkopos. Da wird es wahrscheinlich am Anfang mehrere gegeben haben, weil das ist das Modell, was wir auch in Jerusalem finden. Es ist eine Entwicklung des 2. Jahrhunderts, dass man dann gesagt hat, man hat für jede Stadt einen Bischof. Ja, das ist so eine erste, das sogenannte Monepiskopat. Das war eine Entwicklung, weil man halt sich von den vielen, man wollte sozusagen eine starke Kirche, eine zentralisierte Kirche vor den ganzen Häresien, um sich davor zu schützen. Und dadurch hat man natürlich dann Bischöfe in Städten, die sehr wichtig sind, wie Rom, Alexandria, Antiochia, später Konstantinopel. Und dann gibt es im Laufe des 4., 5. Jahrhunderts diese Auseinandersetzung, wer von denen ist jetzt eigentlich der Wichtigste. Und das ist eigentlich eine Machtfrage letztlich. Und die entscheidet am Ende Rom für sich, am Ende im 6. Jahrhundert durch Justinian, der dann festlegt, Rom ist das Haupt. Aber das hat mit dem 1. Jahrhundert gar nichts zu tun. Also ich persönlich glaube, es gibt natürlich auch sehr kritische Wissenschaftler, die denken, der Petrus ist nie in Rom gewesen. Ich glaube, Petrus ist in Rom gewesen. Ich glaube, er ist dort auch gestorben und dort auch begraben worden. Und natürlich gab es dann wahrscheinlich Traditionen über bestimmte Begräbnisplätze. Man geht ja oft davon aus, dass Petrus dort an der Stelle begraben wurde, zumindest getötet worden ist, wo dann später der Vatikan errichtet worden ist. Ja, das war ja zur Zeit von Nero noch so Zirkusgegend sozusagen. Mhm. Da hat man so Spiele dann veranstaltet. Also da wird es sicherlich so bestimmte Traditionen geben, die durchaus einen historischen Kern enthalten. Aber von einem Papsttum kann man im 1. Jahrhundert nicht reden.
Mhm, und genau, das Vatikan errichtet dann irgendwann im 14. Jahrhundert sozusagen auf diesem Mons Vaticanus, auf diesem vatikanischen Hügel.
Ja, den gibt's, das gibt es schon früher.
Und dass der Apostel Petrus da war, da können wir
doch. Die Verehrung des Ortes geht schon in der Spätantike los. Das kann man
interessant.
Da werden schon religiöse Orte und da gibt es dann auch Kirchenbauten und dann immer weiter.
Mhm. Ja. Und dass Petrus da war, da können wir, glaube ich, von ausgehen. Also ich nehme einmal sozusagen aus der Bibel, wenn er sagt, das grüßt dich aus Babylon, sieht es so aus, als wenn er da schon in Rom war. Aber wir wissen natürlich auch von Ellen White, die später schreibt, dass er nach Rom gegangen ist. Also können wir davon ausgehen, dass er da gewesen ist. Ja. Und ja, genau. Spannend jedenfalls, also die Entwicklung der Päpste sozusagen damals, also schön, dass du das sagst, irgendwo kam im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, hat sich das 6. Jahrhundert so rauskristallisiert.
Ja.
Irgendwann. Heute mittlerweile sprechen wir vom 267. Papst. Mhm. Also es gab schon eine ganze Reihenfolge. Es gab auch so mehrere Päpste, die parallel waren. Also das gab es irgendwann
wieder. Gegen Päpste, also die Zählung ist immer halt auch ein Kompromiss, wenn man dann die Geschichte genau anschaut. Ja.
Genau. Und dieser, der Neue, das ist ja der ehemalige Robert Prevost heißt. Mhm. Was wissen wir eigentlich über den neuen Papst? Also kannst du was für den Hintergründen sagen? Weil, kennst du diesen Mann?
Natürlich, persönlich kennt jetzt, glaube ich, so gut wie niemand ihn, von dem wir uns hier jetzt Gedanken machen. Das meiste kann man im Internet schnell nachlesen, das ist ja auch kein Geheimnis, er ist in Amerika aufgewachsen, ist Augustiner gewesen, einer der klassischen Mönchsorden der katholischen Kirche und hat viele Jahre in Peru als Missionar und dann auch als Bischof gedient. Ich denke, die Kardinäle im Konklave haben ihn nicht nur als US-Amerikaner, sondern auch als Lateinamerikaner letztlich auch wahrgenommen. Er steht letztlich auch für verschiedene Kulturen, hat er dann auch die letzten Jahre in Rom gewirkt. Also er kennt da verschiedene Kulturen, verschiedene Lebenswelten und das hat ihn sicherlich, das war sicher ein Vorteil auch für ihn.
Ja. Mhm. Nun hat, also ich weiß, dass sein Bruder
hat. Er hat übrigens auch Kirchengeschichte studiert. Also er kennt sich mit Kirchengeschichte aus.
Okay. Er hat einige Studiengänge besucht. Mhm. Sein Bruder hat ja über ihn gesagt, also auf die Frage hin, was wird sich jetzt ändern, sozusagen nach Franziskus, hat sein Bruder gesagt, wahrscheinlich nicht so viel. Mhm. Jetzt war ich ein bisschen aufmerksam, als ich das so gehört habe, frag mich, wie würdest du den eigentlich einschätzen, den neuen Papst Leo XIV.? Ist der eher konservativ oder eher liberal?
Das ist eine interessante Frage, weil natürlich, ich würde jetzt zurückfragen, theologisch konservativ liberal, politisch konservativ liberal, das ist nicht immer das Gleiche. Es gibt ja Leute, die sind zum Beispiel, in Amerika gibt es Politiker, die sind politisch sehr konservativ und gleichzeitig theologisch, wenn man jetzt biblisch das anschaut, sehr liberal. Und das ist nicht immer unbedingt das Gleiche. Also ich glaube, man kann so viel ganz deutlich sagen, der Franziskus war wahrscheinlich einer der liberalsten Päpste, die es in der Kirchengeschichte jemals gegeben hat, das wird er wahrscheinlich nicht toppen. Im Gegenzug wird man schon eher sagen, er ist wahrscheinlich von seinen theologischen Positionen, was man bisher weiß, ziemlich konservativ, also mindestens mal Mainstream. Vielleicht nicht ganz so verkopft wie der Benedikt, der sehr theologisch versiert gewesen ist und einen sehr intellektuellen Zugang gehabt hat. Er scheint ein sehr umgänglicher Mensch zu sein, mit großer Erfahrung in der Diplomatie. Insofern, also man sagt, es gibt so in Kennerkreisen immer diese Sache, jeder Papst ist quasi ein bisschen anders als der davor, das wechselt so ein bisschen hin und her. Das wird die Zukunft zeigen. Ich meine, wir wissen nicht, was genau passiert, aber von seinem Profil her erinnert er mich so ein bisschen an Johannes Paul II., der auch sehr viele Brücken geschlagen hat, sehr diplomatisch gewesen ist und trotzdem eigentlich im Kern kaum ein Zentimeter abgerückt ist von Positionen der Kirche. Mhm. Möglicherweise wird das in die Richtung gehen.
Ja, interessant, dass du es so sagst. Ich habe so mal rausgesucht, was die Tagesschau damals am 8. Mhm. Mai, die Tagesschau abends gesagt, seine Wahl, also die Wahl von Leo dem 14., gilt als Kompromiss zwischen den konservativen und den liberalen Lager. Also Brückenbauer, könnte fast sagen, Pontifex Maximus.
Ja, also die katholische Kirche ist ja auch sehr stark polarisiert. Ja, und also die amerikanische katholische Kirche gehört eigentlich zu einem sehr konservativen Flügel, sehr konservativ. Da scheint er gar nicht so der stärkste Vertreter davon zu sein. Es gibt andere Kardinäle, Raymond Burke und auch Timothy Dolan, die da auch im Rennen mal waren, die da sehr viel konservativer sind. Er ist wahrscheinlich tatsächlich so ein Ausgleichskandidat. Das denke ich auch. Man wird aber auch jetzt mit Blick auf Deutschland sagen können, in der katholischen Kirche in Deutschland hat man immer so die Hoffnung, dass jetzt dieser synodale Weg und die ganzen Reformen, die man dort sich wünscht, das wird wahrscheinlich also mindestens genauso viel auf Widerstand stoßen, wie es schon bei Franziskus gestoßen ist, der dem auch nicht so positiv gegenüberstand. Da wird sich, glaube ich, in der Richtung nicht viel bewegen.
Der synodale Weg ist so ein bisschen, dass die Kirchen so mitentscheiden, die verschiedenen Ämter.
Ja, genau, da geht es um eine Reformbewegung. Aber die deutsche katholische Kirche ist einfach international in der katholischen Kirche viel zu klein sozusagen, hat zu wenig Gewicht, um da was zu bewirken.
Muss man ja sagen, dieser neue Papst, also als er gewählt wurde, sind ja immer alle schon gespannt, wie wird er sich nennen, also was für einen Namen wird er sich geben. Und er hat sich jetzt ja Leo genannt, also Papst Leo der 14. mittlerweile. Es gibt ja eine ganze Menge davon.
Viele von denen gar nicht so bedeutend, aber ein paar bedeutende waren dabei.
Ja, genau. Ich weiß eigentlich so tatsächlich auch nur von zweien, die ich also je, dass ich überhaupt zeitlich einordnen konnte.
Es gibt vier, die für uns interessant sind, können wir vielleicht kurz vorstellen.
Aber du bist auch Historiker, du bist ein Stückchen weiter. Wieso nennt er sich Leo? Also woher kommt das? Also Leo der Erste.
Vielleicht ganz kurz auf die erste Frage. Also er hat ja selbst gesagt, dass es verschiedene Gründe dafür gab. Ja, das ist sehr interessant. Aber er sagt, hauptsächlich war es Leo der 13. mit seiner Soziallehre. Über die können wir gleich noch ein bisschen reden. Mhm. Aber er sagt, es waren mehrere Gründe. Und auf die zweite Frage, Leo der Erste ist natürlich ein sehr interessanter Papst. Der heißt auch Leo der Große, weil er ist der wichtigste Papst des 5. Jahrhunderts. Ein Architekt des Papsttums. Also wir haben ja seit dem 4. Jahrhundert, wie ich gesagt habe, diese Idee des Papsttums, der Vorherrschaft des Papstes, die sich so in Rom herauskristallisiert, die aber im Osten gar nicht akzeptiert wird. Und im 5. Jahrhundert haben wir eine Reihe von Juristen auf dem Papstthron. Und Leo ist der wichtigste von denen, ist der erste, von dem wir auch ganze Papstpredigten erhalten haben. Und der erfindet die juristische Sukzession. Man kennt ja die apostolische Sukzession, dass sozusagen die Bischöfe zurückgehen bis auf die Apostel, dass die Lehre unverfälscht weitergegeben worden ist. Und Leo der Erste sagt, es gibt eine juristische Sukzession, die gibt es nur in Rom, weil seiner Meinung nach hat Jesus einen rechtlichen Verein gegründet, eine Societas, und die braucht einen Rechtsnachfolger. Und er hätte dann also Petrus und dann Clemens und so weiter als Rechtsnachfolger eingesetzt und daraus ergibt sich die ganz interessante Schlussfolgerung, dann spielt es keine Rolle mehr, ob ein Papst jetzt moralisch gut oder schlecht ist, weil wenn du Erbe bist, fragt dich niemand, ob du es verdient hast. Du bist Erbe per Testament sozusagen. Und das ist diese Idee, die auf Leo zurückgeht. Er hat auch ansonsten große Rolle gespielt in der Völkerwanderung. Es gibt ja diese legendenhafte Erzählung, er hätte dem Attila dann gesagt, er soll jetzt Rom nicht angreifen und so. Also er ist in einer Zeit des großen Umbruchs, als das Römische Reich dann zusammenbricht, sehr bedeutender Papst gewesen, hat auch theologisch viel beigetragen, wenn man an Chalkedon denkt, 451.
Und das Konzil.
Das Konzil von Chalkedon, wo er theologisch großen Einfluss auch gehabt hat und letztlich den Weg bereitet hat mit seinen theologisch-juristischen Konstrukten dann für Gelasius, der gesagt hat, ein Papst kann man nicht richten. Und dann ist man schon bald im 6. Jahrhundert mit dem, was dann entsteht. Also der Leo der Große ist einer der wesentlichen Meilensteine auf der in der Entstehung des Papsttums, das kann man auf jeden Fall sagen.
Mhm. Ich glaube, er war auch derjenige, der den Titel dieses Pontifex aufgegriffen hat, auch wenn er sich, glaube ich, selber nie so genannt hat. Aber
ja, der Begriff kommt ja von den Römern, also der kommt ja aus der römischen, das waren die römischen Kaiser, die sich so genannt haben. Die haben das von den römischen Priestern, also den altrömischen Priestern übernommen. Und dann haben im Zuge interessanterweise der Christianisierung, haben die, also nach Konstantin, haben die römischen Kaiser irgendwann angefangen, diesen Titel abzulegen, weil er heidnisch war. Und etwas später haben ihn dann die römischen Bischöfe wieder aufgenommen, um damit diese Idee zu illustrieren, dass sie jetzt quasi den Anspruch des Kaisertums übernehmen. Das geht ja schon bei Siricius los, der sich dann quasi Papst nennt als erster und die Kaiserdekrete, also Dekrete wie ein Kaiser schreibt und so weiter. Übrigens, ich habe gesagt, es gibt noch mehr Leos, die interessant sind. Leo der Dritte ist derjenige, der Karl den Großen gekrönt hat, 800. Und damit quasi das westliche Kaisertum geschaffen hat. Stichwort Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation. Aha, das ist Leo der Dritte. Und Leo den Zehnten kennst du auch. Der hat regiert 1513 bis 1521. Das ist der Papst der Reformation, als ein Augustiner die Kirche gespalten hat. Nämlich Martin Luther. Der ist ja Augustiner gewesen. Und fand ich einfach bemerkenswert. Ich glaube, da kann man nicht so viel spekulieren. Wir wissen nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Aber er kommt ja, der Leo der XIV., der kommt aus einem protestantischen Land auch. Ja? Vielleicht sind das auch Assoziationen, die bei ihm da eine Rolle gespielt haben. Das weiß ich nicht. Aber zumindest ist es interessant. Von weltgeschichtlicher Bedeutung ist Leo der X. auf jeden Fall.
Aha, interessant, ja. Ja. Das wäre mir gar nicht in den Kopf gekommen. Aber klar, es war Leo der X. zur Zeit der Reformation. Ja. Ich habe noch gedacht, dass Leo der I. ja auch damals so ein bisschen auf jenem besagten Konzil so ein bisschen das Primat Roms verteidigt hat. Also sozusagen als.
Er selbst nicht, er war nie auf dem Konzil. Genau, aber diese Idee, genau, das hat damit zu tun, dass, wie gesagt, im 4. Jahrhundert die Ost, also vor allem Konstantinopel, diesen Anspruch hebt, wir sind ein neues Rom, Konstantin hat uns als zweite Hauptstadt gegründet, wir haben dieselbe Macht, denselben Rang wie der Bischof von Rom. Und da beginnt erst so diese theologische Argumentation. Nee, nee, Moment mal, wir sind doch die Nachfolger von Petrus, von Paulus und so weiter. Und da ist Leo der Erste natürlich ganz wichtig, weil in Chalkedon 451 das als Kanon festgelegt wurde. Konstantinopel genauso wichtig wie Rom. Das war jetzt quasi geltendes Kirchenrecht in einem allgemeinen Konzil. Und der Leo hatte jetzt und seine Nachfolger dieses Dilemma, theologisch zwar Chalkedon bestätigen zu wollen und dafür zu kämpfen, aber gleichzeitig diesen 28. Kanon wieder vergessen zu machen, was dann letztendlich erst mit Justinian gelungen ist im 6. Jahrhundert.
Hat er nicht auch später die 27 Kanone bestätigt, aber die 28. nicht?
Ja, klar, hat er sie angegangen. Weil diese 27 theologischen gehen ja im Wesentlichen auf seinen sogenannten Tomus Leonis zurück, also sein Gutachten, sein theologisches Gutachten. Mhm. Es ging ja da um die Frage von der Menschlichkeit und Göttlichkeit Jesu. Die Natur Jesu war das Thema da.
Schon interessant. Jetzt sagst du, es gab noch weitere Leos. Also wir wissen, also berühmt sagst du der Erste. Ja. Jetzt auch der Zehnte. Das ist interessant. Und natürlich der 13. Leo der 13. Das war ja so in der Zeit, das war so spätes 19., ganz frühes 20. Jahrhundert.
78
bis
1903.
Ist Leo der 13., würdest du sagen, es war ein Papst, der eine wichtige Rolle gespielt hat?
Also die Frage ist, in welchem Rahmen wir das betrachten. Innerhalb der Kirche war er allein schon deswegen wichtig, weil er so einer der Ersten war, der jetzt neue Themen aufgegriffen hat. Er hat sich, und das ist ja das, was auch Priebus als Hauptgrund angegeben hat, er hat sich der Soziallehre zugewandt. Also er hatte, wir haben im 19. Jahrhundert haben wir die industrielle Revolution. Wir haben die ganze soziale Frage, das ist das Aufkommen des Kommunismus auch, der sozusagen die ganzen Auswüchse des Kapitalismus bekämpfen will. Und Leo der 13. erkennt, als Kirche müssen wir dazu was sagen. Und in seiner Enzyklika Rerum Novarum distanziert er sich sehr deutlich vom Kommunismus. Ja, also ganz deutlich vom Kommunismus, aber auch von diesem klassischen ungebremsten Kapitalismus, wie es in den USA zum Beispiel gab. Und versucht, so einen Mittelweg zu gehen, ja, der also Eigentum bestätigt, aber trotzdem so eine soziale Komponente dann enthält. Und das war natürlich Neuland und das ist etwas, worauf sich die späteren Päpste immer wieder auch berufen haben. Ja, das ist etwas. Das andere ist, dass er in der Frage der Wissenschaften auch eine gewisse Öffnung gezeigt hat. und auch den Wunsch gehabt hat, dass moderne Wissenschaft und der Glaube zusammenkommen. Also insofern ist er jemand, der kirchenintern eine große Rolle gespielt hat. Was die geopolitische Position betrifft, ist es natürlich so, das Papsttum ist Ende des 19. Jahrhunderts total isoliert. Die sind gefangen im Vatikan, die haben ja nicht mal einen eigenen Kirchenstaat mehr. Also Mussolini ist ja noch lange kein Thema, 1929 mit dem Konkordat. Und da versucht sich Leo der 13. als erster mal wieder so ein bisschen auf dem politischen Parkett. Es gibt so bestimmte politische, außenpolitische Fragen, wo er sich als Vermittler einschaltet und so kleine Erfolge hat. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was wir jetzt im 20. Jahrhundert dann haben, wo Päpste Global Player sind. Ja, das war damals noch nicht der Fall.
Es wird ja manchmal so ein bisschen so drauf geschaut, zu der Zeit von Leo dem 13. war ja in den USA, die Adventbewegung war ja, also eine Gemeinde war mittlerweile gegründet, also 78 bis 1903. Das war eine Zeit auch großer Umbrüche, selbst in der Adventgemeinde. Ja. Also ich denke da an 1888 und die Folgejahre. Viele sagen damals, das war die Zeit, als sozusagen die The Blue Laws aufkamen in den USA, die Sonntagsgesetze. Ja. Nun, hat der Papst überhaupt, hatte der irgendwas damit zu tun mit den Sonntagsgesetzen in den USA?
Also man muss ehrlich sagen, das Papsttum und die USA sind im 19. Jahrhundert so weit voneinander entfernt, das ist für uns heute schwer vorstellbar, weil wir in einer Zeit leben, in der es schon sehr viel Berührung stattgefunden hat. Aber damals, es hatte im 19. Jahrhundert nie einen Präsident, wäre auf die Idee gekommen, den Papst zu treffen. Es gab ja auch einen ganz starken Antikatholizismus im protestantischen Amerika. Den gibt es ja zum Teil noch Mitte des 20. Jahrhunderts, wenn Kennedy Präsident werden wird. Das Papsttum als Kirchenstaat hatte eigentlich so gut wie nichts zu sagen in der Hinsicht. Man könnte natürlich jetzt sich die Frage stellen, welche Rolle spielen dort die amerikanischen Katholiken? Also gibt es ganz viele irische Immigranten zum Beispiel, da gibt es auch viele Konflikte. Allerdings ist die Sonntagsgesetzgebung oder Bewegung, die dort in den 80er Jahren eigentlich vor allem ja dann kulminiert, 1888 mit dem Senator Blair, das geht von Protestanten aus. Das ist eine Sache, die eigentlich man sozusagen in Rom eher beobachtet, als dass man sie da jetzt schon aktiv irgendwie da involviert wäre.
Also müsste jetzt nicht Leo den 13. für verantwortlich machen, dass das da passiert ist.
Nein, das könnte man, das wäre tatsächlich historisch, glaube ich, nicht. Nicht sinnvoll.
Weil man hört ab und zu die Stimmen, hängt da irgendwas zusammen, also weil das die gleiche Zeitraum war, die Blue Laws und Leo der 13.
Aber Leo der 13. wird auch Papst, als das mit den Sonntagsgesetzen langsam auch wieder abklingt. Ja, also das ist ja dann schon Mitte der 90er Jahre. Das ist zwar noch ein Thema, aber das wird dann ja auch weniger in den USA. Und übrigens, ich habe es, vielleicht kann ich das noch kurz erwähnen, Leo der 13. ist sogar derjenige, der als einziger Papst den Amerikanismus als Häresie bezeichnet hat und definiert hat sozusagen, weil es die Angst gab in Rom, dass die amerikanischen Katholiken so ein bisschen was vom American Way of Life, also das sehr Individuelle und jeder hat so seine persönlichen freien Rechte und was mit der katholischen Weltbild nicht wirklich zusammenpasst, das hat er sehr kritisch gesehen und hat da seine Brüder und seine Kirchen Mitglieder in Amerika sehr scharf gewarnt davor. Ja, und das ist natürlich schon auch eine gewisse Ironie jetzt der Geschichte.
In der Tat.
Dass der erste amerikanische Papst jetzt diesen Namen nochmal getragen hat. Da wird er vielleicht nicht dran gedacht haben, das weiß ich nicht.
An den sogar Anti-Amerikanismus kann man das interessant, ja. Nun, gerade wenn wir über die USA sprechen, also der neue Papst ist ja nun US-Amerikaner. Ja. Und irgendwie gucken wir ja auch gerne mal auf die USA. Jetzt in der USA, da ist ja gerade unglaublich viel Veränderung. Also große Umwälzung, es gibt Demonstrationen ohne Ende. Die ganze Welt guckt dahin, auch in Deutschland. Die unsere Nachrichten sind voll von dem, was in US-Amerika passiert. Nun, diese großen Veränderungen, die da stattfinden, jetzt du als Historiker, aber auch als Evangelist, macht dich das unruhig?
Ja. Also was heißt unruhig? Jesus sagt in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Ja, also in diesem Sinne sollte es uns nicht unruhig machen. Aber ich glaube, wir sollten schon deutlich erkennen, dass die Zeichen der Zeit sich in einem Tempo fortbewegen mittlerweile, dass man auch vor 10 Jahren so hätte kaum glauben können. Also von daher glaube ich schon, es ist sehr wichtig, dass wir wieder uns sehr intensiv mit der Prophetie beschäftigen. Und es geht nicht so sehr um die Tagespolitik, es geht mehr um die großen Entwicklungen, die sich jetzt schon auch sehr zusammenballen.
Es ist ja so, dass man immer mehr auch konservative Christen hört in den USA, die ja den amtierenden Präsidenten Donald Trump als Verteidiger des Glaubens bezeichnen. Mhm. Würdest du da mitgehen? Zu sagen, Donald Trump ist der Verteidiger des Glaubens, des protestantischen Glaubens in den USA?
Also wenn man sich das jetzt anschaut, wie das entstanden ist in den letzten Jahren, dann hilft einem das zu verstehen, weil viele Kommentatoren in Amerika sind völlig außer sich und denken, ja, wie kann das sein? Wie können Christen, konservative Christen, die ja wenige Jahre zuvor bei Bill Clinton noch da immer das Argument vertreten haben, ein Leiter muss auch moralisch sauber sein. Ja? Wenn er sich so Fehltritte erlaubt wie Clinton, das waren ja dieselben republikanischen Christen, die gesagt haben, der muss seines Amtes enthoben werden, die jetzt sagen, naja, was ein Präsident jetzt in seinem Privatleben tut oder getan hat, ist letztlich nicht so wichtig. Hauptsache, er ist quasi wie Kyros, ja, der dem Volk Gottes gibt, was es braucht. Und dahinter steckt eine eigentlich interessante Geschichte. Im Vorlauf zur ersten Präsidentschaftswahl, die er gewonnen hat, also 2016, es gab eine ganze Reihe von Kandidaten, die dort für die Republikaner an den Start gingen. Und einige waren deutlich mehr die Favoriten für die Evangelikalen, also Ted Cruz, Marco Rubio, Leute, die eigentlich so erstmal von ihrem Lebenswandel da viel besser reinpassen. Ben Carson zum Beispiel, ja. Mhm. Und Trump hat etwas sehr Interessantes gemacht. Er wusste, er kann nicht gewinnen ohne die evangelikalen Stimmen. Und er hat dann eine ganze Reihe von evangelikalen Leitern zusammengenommen und hat ihnen eine Shortlist gegeben von Richtern für den US Supreme Court, die er einsetzen würde. Und das ist genau das, was sie aber diese Leiter angesprochen hat, weil für sie ist die Frage Abtreibung, Roe v. Wade, nicht wahr? Die ganzen Sachen, die jetzt dann auch tatsächlich gekippt worden sind. Und sie brauchen Leute, die quasi ihre ideologischen, religiösen Vorstellungen auf Gerichtsebene durchsetzen. Und Trump hat ihnen gesagt, wenn ihr mich wählt, kriegt ihr das. Und da gibt es jetzt sehr, sehr viele Evangelikale, die sagen, okay, was seinen Charakter betrifft, ja, reden wir nicht drüber, aber er gibt uns das, was wir brauchen. Und insofern Verteidiger des Glaubens. Es gibt natürlich eine zweite Gruppe unter Evangelikalen, vor allem sehr stark im charismatischen Sektor angesiedelt, so Paula White und Leute wie sie, die dann tatsächlich fast eine Hysterie für Trump haben und ihn wirklich dann so fast als Messias-Figur sehen. Da gibt es also auch zwei verschiedene Schattierungen. Die eine ist eins rein transaktional, so wir bekommen, was wir brauchen und dulden ihn quasi, und die anderen, die ihn ja fast vergöttern. Da gibt es verschiedene Richtungen.
Mhm. Interessant, ich sehe das Gleiche, und es ist interessant, darauf zu achten, also was passiert da? Denn selbst die Bibel, sie zeigt uns ja nicht nur, was im Vatikan so passiert, das hatten wir so in Daniel 7 und 8 und so durchgeht, aber in Offenbarung 13 haben wir so eine Art Übergang. Also sehen wir den Vatikan oder den Kirchenstaat in den ersten 10 Versen und dann springen wir plötzlich irgendwie auf ein anderes Tier, das da aufkommt, das Erde aufkommt. Wir wissen, es ist die USA. Mhm. Was erwarten wir da eigentlich? Also was lehrt uns die Bibel über die Zukunft der USA? Worauf achten wir eigentlich als Christen nun besonders? Was schreibt auch Ellen White? Also
Offenbarung 13 ist ja sehr interessant, und wir haben jetzt nicht die Zeit, das ausführlich auszulegen im Detail.
Haben wir auch schon mal hier gemacht.
Gibt es an anderer Stelle schon, genau. Aber das Entscheidende ist, dieses Tier aus der Erde, das Amerika, hat zwei Hörner wie ein Lamm. Und wie ein Lamm ist natürlich eine Referenz. Also das Lamm in der Offenbarung meint sonst immer Jesus. Das heißt, hier haben wir ein Tier, das in einer gewissen Form wie Jesus ist oder Jesus äußerlich darstellt. Und es sind zwei Hörner wie ein Lamm. Und in der biblischen Prophetie sehen wir, Hörner sind Symbole für Königreiche, ja, Daniel 7.
Mächte, Kräfte,
ja. Königreiche. Und wenn ich die Frage stelle, gibt es zwei Königreiche, die Jesus anerkannt hat? Das sind zwei Hörner wie ein Lamm. Dann komme ich zu der berühmten Geschichte am Dienstag vor der Kreuzigung, als man ihm die Steuermünzen gibt. Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gottes ist. Jesus hat den Staat, die Obrigkeit, als Königreich sozusagen anerkannt in seiner legitimen Sphäre. Mhm. Und hat dies beide getrennt. Ja? Paulus sagt, wir zahlen Steuern. Ja? Offenbarung 13, Römer 13. Aber der Staat darf nicht in die Kirche hineinmischen, und die Kirche soll sich auch nicht in den Staat hineinmischen. Und das ist das, was wir in Offenbarung 13 sehen. Es gibt eine Nation, die von ihrer Gründung her genau das in ihrem Gründungsdokument hat, nämlich im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Und dann sagt Offenbarung 13, dass dieses Tier reden wird wie ein Drache. Das heißt, es wird das Gegenteil von dem sagen und tun, was es eigentlich vorgibt zu sein. Wir erwarten also, wenn wir dann Offenbarung 13, Vers 14 lesen, mit dem Bild des Tieres, dass, da werden wir gleich ja vielleicht noch dazu kommen, dass sich die Trennung zwischen Kirche und Staat, die verfassungsrechtlich verankert ist in den USA, dass die aufgehoben wird. Und wenn wir jetzt in die Medien schauen, sehen wir, dass genau das auf sehr vielen Ebenen vorangetrieben wird. Mhm. Wir sehen eine ganze Reihe von Faith-Leadern, ja, also von Leuten aus der katholischen Kirche, aus den protestantischen Kirchen, die darauf dringen, dass diese Trennung von Kirche und Staat abgeschafft wird oder verändert wird oder unterminiert wird.
Ich glaube, aufgrund von Offenbarung 13 rechnen wir sogar fest damit, dass es irgendwann kommt.
Ja.
Ich habe hier mal ein Zitat von Ellen White, hast du vielleicht schon mal gehört, weiß ich nicht. In Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, auf Seite 491, da schreibt sie, wie für die Christen Judäas die Belagerung Jerusalems durch die römischen Heere zum Signal zur Flucht war, wird es für uns eine Warnung sein, wenn sich die USA die Macht anmaßen, die Feier des päpstlichen Sonntags gesetzlich zu erzwingen. Dann wird es Zeit sein, die großen Städte zu verlassen und sich auch zum Verlassen der kleineren Städte bereitzuhalten, um in der Zurückgezogenheit und Abgeschiedenheit der Berge ein Heim zu suchen. Also auch Ellen White schreibt, dass es so kommen wird, dass da irgendwie also religiöse Gesetze gemacht werden. Ja. Hier wissen wir es ja auch. Also
auch man gerade so sagt, es wird bewirken. Ja,
wer nicht anbetet.
Ja, also genau.
Religiöses Gesetz.
Ganz genau.
Nun, jetzt Papst Leo der 14. ist ja nun US-Amerikaner und sozusagen Pontifex Maximus, also oberster Brückenbauer. Könnte es sein, dass er eine Rolle spielt in diesem, also als Bindeglied sozusagen zwischen Kirche und Staat irgendwie das zusammenbringt? Oder ist das reine Spekulation?
Also eine Sache müssen wir natürlich immer vor Augen halten. Wir wissen nicht, welcher Papst, welcher US-Präsident, nicht einmal welche Partei am Ende all das vorbeibringt. Wir können nur beurteilen, was jetzt gerade ist. Wir wissen, in der US-Politik hat sich im Laufe der Jahrzehnte mehrmals auch die Positionen haben sich auch geändert. Ja, Dinge, die heute die Republikaner vertreten, haben früher die Demokraten vertreten und umgekehrt. Wir wissen nicht genau, wer am Ende sozusagen die letzten Ereignisse einleitet. Aber wir können natürlich die Entwicklung sehen. Wir haben einen US-Präsidenten, der öffentlich vor laufender Kamera sagt, er weiß nicht, ob die Trennung von Kirche und Staat eine gute Sache ist. Der, während er das sagt, ein Dekret unterzeichnet für die Etablierung einer präsidentschaftlichen Kommission für religiöse Freiheit, in der nur Katholiken und Protestanten drin sind, ja, keine anderen Religionen außer einem Rabbi, mit einer ganzen Reihe von Leuten, die allesamt, oder nicht alle, aber einige, sehr stark darauf dringen, die Trennung von Kirche und Staat zu umgehen. Und da sind auch einflussreiche Katholiken dabei, zum Beispiel der schon erwähnte Timothy Dolan, der Erzbischof von New York. Und wenn jetzt ein Papst aus Amerika auch da enge Connections hat zu den Verantwortungsträgern der katholischen Kirche in Amerika, dann wird man natürlich auch in Rom bemerkt haben. Man wird in Rom bemerkt haben, dass man in den USA in der führenden protestantischen Leitdemokratie einen Präsidenten hat, der im Grunde genommen willig ist, Christen zu geben, was sie wollen, wenn sie ihn wählen. Und der, wie kein anderer Präsident vorher, bereit ist, auch die Trennung von Kirche und Staat mal zu vergessen, wie er das gesagt hat, als er Paula White ins Faith Office geholt hat und das kommentiert hat. Und natürlich haben sozusagen momentan die Republikaner eine, was ihre moralischen und ethischen Werte angeht, eine sehr große Schnittmenge mit den ethischen Vorstellungen der katholischen Kirche, also ob das Abtreibung ist, LGBTQ, solche Themen. Da wird man in Rom schon realisieren, also das ist ja nun nicht so, dass man da nicht die Weltpolitik mitverfolgt, dass man da plötzlich eine Gelegenheit sieht, vielleicht eine offene Tür sieht, Dinge auch wieder durchzusetzen, weil da plötzlich politisch die Tür ganz weit offen ist für konservative religiöse Ideen und wo es auch nicht so wirklich eine Barriere gibt im Sinne von, wir benutzen da jetzt nicht Zwang und politische Mittel und Gesetze. Ja.
Ist eigentlich interessant, also mir hast du ja ein bisschen Sorge, wenn du das sagst, also was ja da auch erwähnt wird, dass man sozusagen sich die Verfassung anguckt und sagt, naja, eigentlich steht die Verfassung ja gar nicht so richtig im Weg. Aber wenn ich so denke, der erste Zusatzartikel der Verfassung, der verhindert doch eigentlich, dass Staat und Kirche überhaupt zusammenarbeiten können. Oder,
ja, total.
Oder bin ich...
Absolut. Und man sucht ja seit langem irgendwie einen Weg drumherum. Also Jeff Sessions, der Justizminister im ersten Trump-Kabinett, der hat dann gesagt, naja, die Verfassung sagt, der Kongress soll keine Religion etablieren. Da steht ja nicht, dass es die Bundesstaaten nicht machen dürften. Ja, so, und dann geht es um... Und das ist halt dann eine Frage der Auslegung. der US-Verfassung, und dann spielt natürlich am Ende der Supreme Court eine große Rolle, sollte es mal so weit kommen, dann wird die Frage sein, wie der Supreme Court die US-Verfassung auslegt. Und es ist nicht uninteressant, dass wir dort mindestens 6 Richter haben, die katholisch sind, zum Teil also sehr tiefgläubig praktizierend katholisch. Das Kabinett von Donald Trump ist so katholisch wie wahrscheinlich kaum ein anderes Kabinett in der Geschichte der US-Regierungen. Also da gibt es viele mögliche Synergieeffekte, sage ich mal so, viele Anknüpfungspunkte. Welche am Ende davon tatsächlich sich realisieren oder nicht, das wissen wir nicht. Wir sind keine Propheten, wir dürfen auch nicht spekulieren. Wir müssen einfach nur die Dinge, wie sie geschehen, einordnen und darauf hinweisen, was daraus irgendwann kommen wird. Und ich glaube, wenn ich das Tempo sehe, schneller als wir denken.
Ich glaube, sowohl Paulus als auch Ellen White sagen ja, dass das Ende, also die Dinge sehr schnell sein werden und wir alle überrascht sein werden. Also wie schnell Dinge plötzlich umgesetzt werden.
Ja.
Jetzt, wenn wir darüber sprechen, sozusagen, dass sich das kommt zusammen. Und hier heißt es, die USA wird der Erde sagen sollen, ein Bild des Tieres aufbauen. Was ist das eigentlich, dieses sogenannte Bild des Tieres?
Es gibt ja viele Spekulationen darüber, aber ich glaube, wenn man einfach beim Bibeltext bleibt, ist es total klar. Und der Geist der Weisung bestätigt das dann auch. Das Bild des Tieres ist das Bild des ersten Tieres. Ja? Das zweite Tier richtet ein Bild des ersten Tieres auf. Und das erste Tier, das ist das Papsttum, ja? Der Kirchenstaat, der im Mittelalter 1062 Jahre lang eine führende Rolle gehabt hat, seine tödliche Wunde bekommt in Offenbarung 13. Diese tödliche Wunde heilt. Ja, wir sehen vielleicht noch ein bisschen scharf, aber sie heilt. Und das Charakteristische an diesem Tier ist die Verbindung von Kirche und Staat. Also wir erwarten beim Bild des Tieres nicht eine globalisierte Elite von Kommunisten, die die Weltbevölkerung ausradieren wollen. Das ist nicht das Bild des Tieres, auch keine irgendwelche Begriffe, die wir jetzt da finden wollen für irgendwelche supranationalen Welteinheitsregierungen. Das ist nicht das Bild des Tieres. Das Bild des Tieres ist, dass die USA als nationaler Staat Kirchenstaatscharakter bekommen und damit andere souveräne Staaten infizieren werden, beeinflussen werden. Wir sehen ja jetzt schon, dass wenn in den USA so ideologisch so ein Shift ist, wie jetzt von Biden zu Trump geschieht, dass es Einfluss hat auch auf die ganze Welt. Also deutsche Unternehmen werden unter Druck gesetzt, bestimmte ideologische, kann man jetzt denken, was man will.
Die ganze Gender-Debatte.
Ja, Gender-Debatte, ja. Unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet. Die werden unter Druck gesetzt, das zu tun. Und das zeigt uns, die USA haben auch immer noch diesen kulturellen, politischen Einfluss, wenn dort sozusagen in die Richtung auch was mal kippen wird, das dann auch in andere Bereiche der Welt zu bringen. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, den wir jetzt natürlich hier nur kurz ansprechen können. Offenbarung 13 spricht auch von Zeichen und Wundern. Wir leben in einer Zeit, in die sowieso, also in der, sag mal, Fakten und rationales Denken, mein persönlicher Eindruck, so ein bisschen in die Defensive geraten. Ja. Wir leben in einer Zeit, in der man oft gar nicht mehr weiß, was alles jetzt wirklich wahr ist. Wenn da noch übernatürliche Zeichen und Wunder dazukommen. Menschen sind heute sehr bereit, alles Mögliche zu glauben, was ihnen präsentiert wird, in sozialen Medien, ob das die Mainstream-Medien sind oder die Alternativen. Wenn dann noch übernatürliche Wunder dazukommen, gibt es, glaube ich, wenig Menschen, die dann noch so klar die Bibel lesen und durchdenken werden, sagen, Moment, das ist falsch. Und ich glaube, diese Wunder werden auch dazu beitragen, dass der Einfluss dessen sich weltweit verbreiten wird, auch dort, wo wir jetzt vielleicht noch nicht glauben können, dass sich so etwas auch ereignen wird.
Ist es nicht so, dass in den USA, wenn man sich die Bevölkerung so anguckt, dass sie eigentlich so ein bisschen begeistert sind, dafür streben, so ein protestantisches System aufzubauen. Also sie sagen, wir wollen ein religiöses System haben. Ich meine, Donald Trump erzählt ja so ein bisschen, oder zeichnet so ein bisschen das romantische Bild von Amerika in den 50er Jahren. Also wo man sonntags in die Kirche ging, wo irgendwie eine heile Familie war. Man konnte vom Tellerwäscher zum Millionär werden.
Nee.
Und ich habe so das Gefühl, dass in den USA, man wünscht sich wieder in diese Zeit hinein. Also dass die Religion eine größere Rolle spielt überall.
Das kommt wahrscheinlich darauf an, ob du in San Francisco und Seattle bist oder irgendwo in Alabama und Arkansas oder so. Das sind zum Teil zwei verschiedene Welten. Und das muss man auch wahrnehmen. Es ist natürlich nicht die gesamte Bevölkerung, die so denkt, aber es ist eine wachsende Bevölkerungsgruppe, die politisch mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Man hat sogar herausgefunden, dass Unterstützer von Donald Trump sich einfach nur deswegen evangelikal nennen, weil sie damit ihre Unterstützung für Donald Trump ausdrücken. Also es gibt, man weiß mittlerweile, es gibt zum Teil Moslems in Amerika, die Donald Trump wählen, die, wenn sie gefragt werden, welche Religion sie haben, sie kreuzen an Evangelical, weil sie glauben sozusagen, damit sie sich mit Donald Trump, diese MAGA-Bewegung, identifizieren. Das hat also auch eine politische Kraft. Man weiß sogar, dass viele von denen sogar dann eher Christen sind, die nicht so oft in die Kirche gehen. Ja, es gibt auch unter den Evangelikalen natürlich einige, die einfach da ihre Bauchschmerzen mit haben. Ja, das ist also eine differenzierte Sache, aber im Großen und Ganzen merken wir, dass dieser christliche Nationalismus in den USA sehr stark im Voranschreiten ist.
Mhm. Sehr stark. Ich habe hier gelesen, es war jetzt am 31. Januar 25 von der Bertelsmann Stiftung. Sie schreiben hier über die Rolle der Religiosität in den USA und auch in der Politik. Und da heißt es hier am Ende dieser Studie, heißt es, die Ergebnisse zeigen, dass eine spezifische Form der defensiven Religiosität, die sich in einem Bedrohungsempfinden mit Blick auf gesellschaftliche Entwicklung wie Säkularisierung und Liberalisierung ausdrückt, eine wichtige Rolle für die Unterstützung konservativer politischer Bewegungen und populistischer Führungspersönlichkeiten spielt. Also, Sie sehen auf der einen Seite den Säkularismus und den Liberalismus, sagen wir wollen den konservativen Weg gehen.
Das erinnert mich so ein bisschen an die 50er Jahre, du hast es ja schon erwähnt. In den 50er Jahren hatten wir in Amerika die Situation, dass man plötzlich Angst vor dem Kommunismus gehabt hat. Ja, die Nachweltkriegsordnung sozusagen, die dann mit den zwei großen Weltmächten entsteht. Und in diesem Zuge sehen wir, dass zum ersten Mal, dass US-Präsidenten sich direkt mit Predigern treffen. Billy Graham, Eisenhower sind die ersten. Truman war noch da ganz dagegen. Aber mit Eisenhower geht das los, da gibt es dann plötzlich National Prayer Breakfast, da gibt es dann plötzlich One Nation Under God, auf der Dollarnote In God We Trust. Das ist alles innerhalb von wenigen Jahren in den 50er Jahren entstanden, weil man quasi gesagt hat, um sich vor den radikalen Linken zu distanzieren, müssen die konservativen Politiker und die Christen zusammenhalten. Das ist genau das gleiche Narrativ, das wir heute auch wiederfinden. Und ich glaube, für einen Bibelchristen ist es enorm entscheidend, sich aus der Politik herauszuhalten. Weil ansonsten man ganz schnell in solche Polaritäten reinkommt und sagt, okay, weil ich das nicht möchte, muss ich halt also wohl das wählen und dann kompromittiert man den Glauben.
Das ist eine große Gefahr, gut, dass du das sagst, ja. Was würden wir denn erwarten, also wenn das wirklich also so jetzt einhergeht in den USA und die so ein System aufbauen, etabliert sich ein religiös-politisches System in den USA, was wird dieses Bild des Tieres eigentlich verursachen?
Vielleicht du wirst davon gehört haben, es gibt ja schon ganz leise, gibt es schon öffentliche Stimmen, die auch tatsächlich über religiöse Gesetzgebung nachdenken. Das ist noch sehr verhalten. Das ist noch nicht so wie bei Senator Blair 1888. Du hast sicherlich von Project 2025 gehört, Heritage Foundation.
Habe ich hier sogar schon besprochen.
Habt ihr schon besprochen?
Mit dem Walter Veit zusammen,
ja. Ja, und das Interessante ist, wenn man sich es genau durchliest, merkt man dort auch in der Heritage Foundation, also über 100 Organisationen, die mitgewirkt haben, da gibt es dieser Frage zwei Sichten. Ja, es gibt die einen, die sagen, lass uns darüber nachdenken. Und zwar gemeint ist der Sonntag, steht auch explizit da. Lass uns darüber nachdenken, wie wir den durch Gesetzgebung für die einfachen Arbeiter wieder attraktiver machen können, indem man die Arbeiter dem Arbeitgeber müssen dann anderthalb so viel Lohn zahlen und so weiter. Und da gibt es auch die alternative Sicht, die sagt, hey, lass uns das nicht machen. Ja? Das ist noch sehr verhalten. Und dazu kommt, dass man sagt, okay, alle, die dann, also wahrscheinlich ist das ein Wink sicherlich an die jüdische Bevölkerung, wer von Freitagabend bis Samstagabend den Sabbat hält, für den sollte das dann gelten. Aber da haben wir schon die Idee, dass der Staat möglicherweise wieder die Aufgabe bekommt, für die Arbeiter ein Gesetz zu erlassen. Die Idee ist wieder da, die war früher, und gut, Donald Trump hat natürlich gesagt, das Projekt kenne ich nicht, da habe ich nichts mit zu tun. Es sind natürlich seine Leute gewesen, die daran geschrieben haben. Wir sehen auch, wie vieles von dem auch schon umgesetzt worden ist. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das bemerken, dass das schon dass das gedacht wird, aber dass wir auch nicht in Panik verfallen und sagen, jetzt, das ist nicht das Sonntagsgesetz. Übrigens, Ellenwald sagt, das Sonntagsgesetz, das beginnt alles sehr langsam. Sehr, 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 sehr verhalten. Und an der Stelle trifft sich interessanterweise dann doch schon Project 2025 mit Rerum Novarum. Weil in Rerum Novarum, Leo der 13., steht genau das drin, dass der Staat die Aufgabe hat, auch für die Arbeiter zu sorgen, dass sie den Sabbat halten können. Also Wenn es dort von beiden Seiten den Wunsch gibt, zusammenzuarbeiten, wird man an dieser Stelle gemeinsam Grund finden. Das ist, was ich jetzt mal so sagen würde.
Mhm. Und das war Leo der 13.
Ja, Leo der 13. Genau. Mhm. So. Und zwar in der Enzyklika, auf die Leo der 14. jetzt besonders Bezug genommen hat und gesagt, deswegen nenne ich mich Leo, ja, mhm. Sozialleo.
Mhm. Und also was wir erwarten, also wenn das wirklich zusammenkommt, Staat und Kirche hier, dann schreibt ja die Bibel, dass Menschen sozusagen zur Anbetung gezwungen werden. Also sie werden da gezwungen, religiösen Gesetzen zu folgen. Wenn sie das nicht machen, also stehen sogar also furchtbare Strafen, also die Menschen umgebracht werden. Also alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Also die in religiösen Fragen nicht konform damit waren, die haben ihr Leben verloren oder werden ihr Leben verlieren. Mhm. Das ist schon also ein großer Sprung. Das ist ja also viele Menschen, das können wir gar nicht vorstellen, dass das, wie das werden soll. Mhm. Aber durch die Bibel wissen wir, das kommt. Mhm. Jetzt ist eben, deswegen blicken alle jetzt darauf, was ist denn nun los? Da haben wir einen Trump, der sich sozusagen von der religiösen Rechten führen lässt. Jetzt haben wir einen US-amerikanischen Papst. Wenn das nochmal so kommt, dieses Bild des Tieres, und du hattest ja schon gesagt, das ist eigentlich nur ein Bild von dem ersten Tier, also von dem Kirchenstaat, der damals in der Spätantike sozusagen etabliert wurde. Was geschah eigentlich damals in der Spätantike oder im Frühmittelalter, also dass die da zusammengekommen sind?
Also das Kernereignis ist natürlich Konstantin. Wenn man sich das vorher anschaut, dann war es so, dass im 3. Jahrhundert das Römische Reich sehr gelitten hat. Ja, wir haben eine große Krise, wir haben die Feinde die germanischen Stämme, die bilden große Konföderationen. Das Römische Reich ist ziemlich in der Defensive. Es gibt Kaiser über Kaiser, die Soldatenkaiser, es ist großes Chaos. Das Reich droht auseinanderzubrechen. Wir haben Sonderreiche in Palmyra, in Gallien. Und dann gibt es nochmal diesen Versuch unter Diokletian und seiner Tetrarchie, das Ganze, also da gibt es große Reformen, das Ganze religiös neu zu fundamentieren auf die alten römischen Götter, ja, so Mars und Jupiter und so weiter. Und das scheitert aber letztlich, weil die Tetrarchie auseinanderfällt und Konstantin am Ende dann aus dem Ganzen als Sieger hervorgeht. Und schon ab der Mitte des 3. Jahrhunderts merkt man, dass sich so das Gesamtklima ändert. Die Bevölkerung ist wieder religiöser. Also das 1., 2. Jahrhundert Rom ist eigentlich sehr säkular, wenn man so möchte. Religion ist für die Römer was öffentlich, so hat was mit Anstand zu tun, aber es ist keine so tiefe Herzensreligion. Das ändert sich dann im 3., vor allem im 4. Jahrhundert immer mehr. Diese Spätantike beginnt. Und auf dieser Welle reitet sozusagen der Konstantin, der sozusagen sich eine dieser Gruppierungen, das Christentum, raussucht. Es gibt auch andere, wie die Manichäer zum Beispiel und auch andere, so monotheistische Tendenzen, er greift sich diese Gruppe aus, er kennt sie wahrscheinlich kaum und er baut quasi dort politisch jetzt seine Position auf. Und wir kennen jetzt vor allem ihn, weil er sich durchgesetzt hat. Wenn Licinius die Schlacht gewonnen hätte, hätten wir vielleicht Licinius gehabt, der hat auch ein monotheistisches Gebet erfunden. Und er hat dann er hat die Verfolgung der Christen, unter Diokletian hast du die Verfolgung der Christen auch 10 Jahre lang gestoppt, dann ihnen die Güter wiedergegeben, hat sie toleriert, dann bevorzugt. Und dann dauert es noch ein paar Jahrzehnte, bis plötzlich 380 das Christentum die Staatsreligion ist. Ja, das ist also so eine Entwicklung im 4. Jahrhundert, die ziemlich rasant ist. Als Konstantin sozusagen die Wende einleitet, sind die Christen noch in der Minderheit. Aber sie sind bereits so sehr politisch vernetzt, dass ab da, also mit Ausnahme von Julian, alle Kaiser christlich sind. Ja, und die Mehrheit ist noch sozusagen heidnisch, aber das wird jetzt quasi durch den Druck ändert sich das. Ja? Das heißt, man braucht nicht warten, bis sozusagen die Mehrheit christlich ist. Oder so eine Kirchenstaatsphilosophie hat. Wenn da eine kritische Masse erreicht ist, kann eine Minderheit sein, dann kann das gesamte System verändern. Und man darf nicht vergessen, vielleicht kann ich das so ganz kurz sagen, die Teile dieser Bewegung kommen aus der charismatischen Bewegung. Und da hat man es viel mit so geistlicher Kriegsführung zu tun. Es ist alles dämonisch, was der Feind ist. Da geht es nicht mehr darum, wir haben verschiedene Argumente, wir haben verschiedene Sichtweisen, Theologien. Da geht es nur noch darum, wir sind von Gott erwählt und das andere ist das Böse. Und es muss ausgerottet werden. Und wenn das sich, und übrigens Paula White ist so eine Vertreterin, ist direkt geistliche Ratgeberin von Donald Trump. Wenn das erstmal sozusagen so richtig in der Mitte der US-Politik angekommen ist, dann gute Nacht. Dann wird man genau das sehen, was man in der Spätantike gesehen hat, was dann zum Mittelalter geführt hat. Nur, dass es sehr viel kürzer sein wird. Jesus kommt bald.
Bemerkenswert. Danke für den Geschichtsunterricht. Es ist interessant, das zu sehen. Also wie das damals war und wie es wiederkommt. Die Bibel sagt ja auch, was einst war, wird wiederkommen.
Und übrigens vielleicht nur ganz kurz. Wir haben ja heute genau dieses Argument, dass man sagt, wir brauchen einen starken Staat, der die Kirche fördert, weil die Christen ja so unter Verfolgung sind. Das ganze Narrativ ist ja sozusagen, und da gibt es ja sicherlich auch richtige Punkte, ja, dass das zum Teil unter der Biden-Administration der Säkularismus so stark geworden ist. Ja. Wenn du da irgendwie für ein LGBTQ-Paar keine Torte backen willst oder so, ja, dann kommst du vielleicht noch vor Gericht und so. Da gibt es ja auch Auswüchse. Und Christen haben den Eindruck dort, sie sind unter Attacke gewesen, sie sind verfolgt gewesen. Das ist die Rhetorik. Ja. Und wenn man anschaut, was bei Konstantin gewesen ist, sieht man genau, eine verfolgte Kirche ist bereit, dem Befreier fast blindlings zu folgen. Der ihnen dann auch noch Macht gibt, ja, die Bischöfe dann noch mit der kaiserlichen Post eskortieren lässt und sie mit Prunk ausstattet. Ja, das ist wunderbar. Jetzt sind wir so quasi im Weißen Haus, ja, und jetzt haben wir Macht und der verspricht ihnen Macht. Da ist genau dasselbe Muster. Die Erfahrung der Verfolgung führt dazu, dem Befreier blindlings zu folgen. Aber Donald Trump ist nicht der Befreier.
Interessanter Punkt. Aha. Ich habe gerade daran gedacht, an Markus 13, Vers 9 und 10, da sagt Jesus: Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Ich habe gedacht, vor Synagogen und vor die Gerichte. Also wir sprechen, das ist sozusagen alles eines, was Geistliches, das andere ist was Staatliches. Und ich glaube, Jesus spricht hier von den letzten Tagen, also von der Endzeit, wie es am Ende aussehen wird. Und ich glaube, genau das werden wir erleben. Also ich glaube, die Menschen, die der Bibel treu sind, also die ihr Fundament auf Jesus bauen, die werden am Ende sehen, dass sie bei dem System nicht mitgehen können. Und dann aber von beiden Seiten angegriffen werden, vom Staat und von der Kirche.
Ja, weil die zusammengehen.
Weil die zusammengehen, genau. Ja. Und dann haben wir dieses Bild des Tieres und genau das gleiche Problem, also wie das Tier damals, der Kirchenstaat im Mittelalter, der einfach keine Widersacher mehr zugelassen hat.
Hast du nicht so gedacht, wie man in Rom und Alexandria gepredigt hat? Dann warst du unten durch.
Also super gefährlich eigentlich für uns. Wie wird das jetzt eigentlich weitergehen? Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Wir wollen ja heute, ist das ja sozusagen ein bisschen in aller Munde das Thema. Also was geschieht gerade in den USA? Was macht der Vatikan? Ja. Inwiefern tangiert das eigentlich uns jetzt als Christen? Also ich weiß, wenn ich so die sozialen Medien durchgehe, und dann sehe ich so ganz viele Geschwister überall schreiben und sagen, hey, Achtung, aufgemerkt, Leo der 14., wahrscheinlich Weltuntergang ist vor der Tür. Weißt du, wie weit gehst du damit? Wie weit kriegst du diese Nachrichten? Wie weit hörst du das? Ist das
oder ich natürlich auch alle.
Lässt es dich völlig kalt?
Nein, lässt mich auch nicht kalt. Aber ich glaube, wenn wir Dinge sehen, die die Prophetie vorhersagt, ist das immer dazu da, dass unser Glaube gestärkt wird. Und unsere Motivation, die dreifache Engelsbotschaft, das ewige Evangelium zu predigen, dadurch gefördert wird. Das ist ja Teil der dritten Engelsbotschaft. Die Warnung vor dem Bild und Bild des Tieres, vor dem Tier und vor dem Bild des Tieres und vor dem Mahlzeichen. Aber das Entscheidende ist, dass wir sozusagen auch das wahre Evangelium predigen, dass wir nicht nur vor dem Falschen warnen und vor allem aus den richtigen Gründen warnen. Dass wir nicht sozusagen irgendwelche Spekulationen über den Charakter einer Person anstellen oder irgendwelche geheimen Dinge, die keiner genau belegen kann, sondern dass wir einfach ganz klar sagen, das ist das wahre Evangelium. Das basiert auf Freiheit. Und wann immer die Kirche den Staat benutzt, ist das ja ein Beweis dafür, dass die Kirche innerlich korrupt ist. Wie Jefferson gesagt hat, Thomas Jefferson, nur der Irrtum braucht die Unterstützung der Regierung. Die Wahrheit kann für sich alleine stehen. Ja? Und wir predigen ein Evangelium, das so stark ist, dass es keinerlei staatliche Regulierung braucht. Donald Trump sagt, er möchte jetzt den Christen die Macht zurückgeben. Er möchte quasi Gott beschützen. Aber Gott muss nicht von Donald Trump beschützt werden. Wenn unsere Religion den Staat braucht, wo ist dann Gott? Ja, und das ist ein interessanter Gedanke. Der Dwight Nelson hat einen interessanten Punkt gesagt. Ich habe eine Predigt von ihm gehört und an diesem Punkt muss ich ihm wirklich, wirklich zustimmen. Er hat gesagt, die Tatsache, dass die Christen jetzt in Amerika den Staat instrumentalisieren wollen, ist ein Eingeständnis ihres Versagens. Denn statt durch Predigten die Menschen zu Christen zu machen, sie merken sozusagen, die Leute wollen doch lieber weltlich sein, sie wollen lieber doch säkular sein, versuchen sie jetzt über den Staat Amerika wieder christlich zu machen. Make America Christian again. Ja? Aber unsere Aufgabe ist nicht, das mit dem Staat zu machen oder mit Militärgewalt, sondern durch das Evangelium sollen wir allen Menschen die Chance geben. Und uns ist nie verheißen worden, dass auf dieser Erde es ein Friedensreich geben wird, christlicher Natur. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Sondern wir warten auf das Friedensreich im Himmel und auf der neuen Erde dann. Und unsere Aufgabe ist jetzt, der ganzen Welt die Botschaft von der Liebe Jesu, vom Evangelium, mit all dem, was dazugehört, das ewige Evangelium aus Offenbarung 14, das zu predigen und zu zeigen, warum das andere, was erstmal auch so aussieht, als ob hier Christen sozusagen die Welt christlich machen wollen, dass das ein Irrweg ist. Das sind die drei Frösche aus Offenbarung 16. Eine Fälschung des Originals. Nicht die drei Engel, sondern die drei Dämonen, die da rausgehen. Ja? Und die dem Original sehr ähnlich sehen. Aber wir predigen das Original. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht nur bemerken und sagen, ah, Achtung, sondern dass wir das Original auch leben. Dass wir wirklich von Herzen das Evangelium verstehen und auch Menschen, die eine andere Meinung haben, so wie Daniel auch, das Recht zugestehen, eine andere Meinung haben zu dürfen. Es gibt im Evangelium keinen Zwang.
Ich hätte dich jetzt als meine letzte Frage gefragt, welchen Rat du unseren Missionsgruppen und so geben willst, mit diesem Thema umzugehen, weil ja gerade Leo, der 14. überall rumgeistert, aber das hast du ja gerade schon gemacht. Also damit besonnen umzugehen, also nicht gleich auf die Palme zu gehen, nicht Alarm zu schlagen sofort bei jedem Wink, der kommt, aber doch als treue Wächter auf der Mauer stehen und zu beobachten.
Treue Wächter, die großen Linien sehen. Wir wissen nicht, was morgen kommt, aber wir können sehen, was sich bisher erfüllt hat und welche Richtung es geht. Und darum geht es.
Und ich glaube, wir tun auch gut daran, jetzt in diesen Tagen, also den Menschen das zu zeigen. Also was hat sich bis jetzt erfüllt? Was wissen wir, damit sie Vertrauen in die Bibel gewinnen?
Und wir dürfen nicht vergessen, wir waren 1888 schon mal kurz davor. Ja? Also wenn es sein muss, muss der Satan nochmal eine Runde drehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja? Am Ende hängt das Weltende von einer einzigen Sache ab. Matthäus 24, Vers 14. Denn dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und wenn wir das machen, können wir uns sicher sein, dass die Mächte, die in Offenbarung 13 erwähnt werden, das Papsttum, die USA, dass die ihren Teil, die werden ihren Teil schon spielen. Die werden ihre Sachen machen, die vorhergesagt sind. Die werden erschrecken, wenn sie die Gerüchte aus Osten und Norden hören, wenn an Daniel 11.
Ja?
Die werden dann schon reagieren. Aber wenn wir nicht bereit sind, dann wird es auch dauern.
Ich finde das ganz schön. Ich würde vielleicht ganz am Ende noch gerne ein Stückchen von Ellen White vorlesen, wo sie schreibt, was wir machen können. Sie schrieb über die damalige Zeit und welche Bücher verteilt werden müssen und so. Und sie schrieb damals, Patriarchen und Propheten, Daniel und die Offenbarung und der große Kampf sind nötiger denn je. Denn die darin betonten Wahrheiten werden manchem die Augen öffnen. Viele unter unserem Volk waren gerade den wichtigsten und notwendigsten Büchern gegenüber blind. Hätte man Verständnis und Geschick im Verkauf dieser Bücher bewiesen, so stände die Sonntagsgesetzbewegung in Amerika nicht da, wo sie heute steht. Das schreibt sie 1905.
Ja.
Ich dachte, also, sie haben auch weitergemacht. Sie haben sich nicht beirren lassen von dem, was in der Welt passiert, sondern sie hätten einfach sagt, irgendwann weitermachen müssen. Also gerade diese Wahrheiten zu verkünden in Liebe und also das den Menschen zu sagen, dann wäre das nicht so schlimm, so schnell gekommen. Können wir was draus lernen?
Ja, also das war immer ihre Aussage, auch wenn wir die Sachen sehen, so viel wie möglich dagegen ankämpfen und hinauszögern sozusagen, um möglichst viel Zeit zu haben für die Evangelisation.
Das sehe ich gerade auch in Deutschland und in den europäischen Ländern, also dass viel gemacht wird. Viele Geschwister verteilen Bücher, organisieren Events, organisieren so eine ganze Evangelisation, laden Gäste in die Gemeinde ein und achten auch darauf, dass
die Wahrheit... Bibelkreise. Geben Bibelstunden, das ist ganz entscheidend.
Gebetskreise in den Gemeinden, das sind schöne Dinge, ja. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe, die wir jetzt haben, also unabhängig davon, was da im Vatikan passiert, was die USA gerade macht. Und trotzdem bin ich dankbar, dass wir da hinblicken können und vergleichen können mit der Bibel. Deswegen bin ich auch dankbar, dass du heute hier bist und dieses Thema mit uns besprochen hast. Weil ich glaube, du hast eine sehr, sehr gute, harmonische Sicht auf diese Dinge. Also du bist nicht in einem Extrem irgendwo, sondern sagst historisch, was ist passiert. Und hast es auch ein bisschen gezeigt, ein bisschen die Augen geöffnet, wie war es denn damals? Was damals war, wird wohl wiederkommen. Achtet mal drauf.
Es wird wiederkommen.
Und das macht mir auch viel Mut, das zu sehen. Also, und reizt mir auch so ein bisschen in der Geschichte ein bisschen mehr zu lesen.
Das lohnt sich.
vielen Dank dafür.
Danke.
Und natürlich auch danke an euch alle, dass ihr wieder dabei wart bei diesem spannenden Thema. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.